Ich glaube, die Kindergeschichte war auch für uns Erwachsene sehr lehrreich. Es war so das Evangelium in praktischer Weise dargestellt. Bevor ich die Predigt beginne, möchte ich nicht versäumen, Grüße von der Gemeinde Nürnberg-Marienberg euch zu vermitteln. Und sie treffen sich jetzt auch in Nürnberg eben. Und wie ich jetzt gehört habe, ist eine australische Predigergruppe und sie kümmert sich jetzt um die Predigt. Ich darf aber bei euch sein, freue mich mal wieder hier zu sein. Und ich habe gehört, ihr macht von den Predigten her die Glaubenspunkte. Und ich wurde gebeten, einen Glaubenspunkt euch darzubringen, der Glaubenspunkt Nummer 22, da geht es um christlichen Lebensstil. Und ich möchte mit einem Text beginnen. Wir werden eine Reise durch die Bibel machen, die uns diese ganzen Dinge, die mit dem christlichen Lebensstil zu tun haben, uns näher erklären. Ich möchte beginnen in 1. Thessaloniker 4, Kapitel 4, Vers 3. 1. Thessaloniker, Kapitel 4, Vers 3. Und da heißt es, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Wenn ich hier jetzt fragen würde, was bedeutet Heiligung? Da kommt normalerweise immer als erste Antwort absondern, absondern von der Welt. Das Wort in der eigentlichen Bedeutung stimmt auch so, aber es geht noch ein bisschen weiter. Heiligung hat mit heilig zu tun, hat mit Heilung zu tun. Ich würde es so beschreiben, Heiligung bedeutet, ich erlaube Gott, dass er mich umerzieht, dass er mich sozusagen von diesen Dingen, die gegen ihn gerichtet sind, die Bibel nennt es weltliche Dinge, mehr auf geistliche Dinge richtet, mich letztendlich umerzieht und tauglich macht für den Himmel. Denn wenn ich diese Erziehung nicht erlaube, das geht ja von mir selbst aus, ob ich es erlaube oder nicht, dann würde es mir im Himmel letztendlich auch nicht gefallen. Wir müssen hier das schon lernen. Und da, ich möchte auch einige Zitate heute bringen vom Geist der Weissagung. Und das erste Zitat bringe ich gleich aus dem Büchlein Der Weg zu Christus. Da gibt es ein Kapitel, das heißt Wachstum in Christus. Und die Passage hier sagt, viele meinen, dass sie einen Teil des Werkes selbst tun müssen. Was die Vergebung ihrer Sünden anbelangt, so vertrauen sie auf Christus. Dann aber versuchen sie aus eigener Kraft recht zu leben. Alle derartigen Bemühungen müssen fehlschlagen. Jesus spricht dies aus mit den Worten, Johannes 15, ohne mich könnt ihr nichts tun. Unser Wachstum in der Gnade, unsere Freude, unsere Brauchbarkeit hängen gänzlich von unserer Gemeinschaft mit Christus ab. Wenn wir täglich, ja stündlich mit ihm leben und verkehren, wenn wir in ihm bleiben, dann schreiten wir auch in der Gnade voran. Er ist nicht nur der Anfänger, sondern auch der Vollender unseres Glaubens. Christus ist der Erste, der Letzte und der Ewige. Er soll aber nicht nur am Anfang und am Ende unseres Wandels bei uns sein, sondern bei jedem Schritt und Tritt. Also dieser Abschnitt sagt hier, viele geben Jesus ihr Leben, sie möchten die Sünden von ihm vergeben haben, aber dann, wenn es um die Heiligung, ums christliche Wachstum geht, da wollen sie es in ihre eigene Hand nehmen. Ich möchte ein paar Bibeltexte dazu bringen. Im Hebräer 2,11 heißt es, dass dem nicht so ist. Wir müssen alles dem Herrn anbefehlen. Hebräer 2, Vers 11. Hebräer 2, Vers 11, da heißt es, denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Das heißt, hier ist jemand, der heiligt, das ist Jesus, und die, die sich heiligen lassen. Römer 12, 2 spricht dasselbe aus. Da geht es noch ein wenig detaillierter. Hier wird uns geraten, Römer 12, Vers 2, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen, in eurer Gesinnung, in eurem Charakter verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, eurer Gedanken, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Lasst euch verändern, heißt es, lasst. Das ist ein Aufruf an uns, dass wir die Einwilligung geben, dass wir uns in unserem Wesen verändern lassen. Und dann heißt es noch hier, wenn wir das zulassen, können wir richtig prüfen, was das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene ist. Und warum ist es so? Warum ist es so wichtig, uns verändern zu lassen? Auch hier möchte ich mit dem Bibeltext antworten. In Matthäus 5 steht er, und zwar in den Versen in der Bergpredigt. Matthäus 5, die Verse 29 und 30. Jesus sagt hier: Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Heißt es jetzt alle, wir müssen unsere Augen ausreißen, unsere Hände abschneiden? Jesus bringt dieses Beispiel hier. Er sagt, die Sünde ist so schrecklich, wobei wir das oftmals nicht so empfinden. Wir haben uns so an die Sünde auch gewöhnt, wenn wir draußen leben. Aber die Sünde ist so schrecklich, sie trennt von Gott und letztendlich trennt sie dann auch von der Errettung. Und dieser Text sagt mir, dass alles, was zur Sünde führt, sollen wir aus unserem Leben entfernen. Und da hat jeder sein eigenes Problem. Wir können auch davonlaufen. Ja? Der Jakob ist davongelaufen von der Sünde. Die Schrecklichkeit der Sünde. Und der christliche Lebensstil, der hat viel zu tun, um auch diese Schrecklichkeit der Sünde zu erkennen. Und noch ein Bibeltext, der im 2. Timotheus steht. Nach diesem Grundsatz, was hier steht, möchte ich heute handeln. Ich möchte eigentlich immer so handeln. Ich hoffe, es gelingt mir auch immer mehr. Im 2. Timotheus 4, ab Vers 2 heißt es: Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Und ich versuche, ein treuer Lehrer zu sein. Ich will mich nicht schuldig machen, um die Wahrheit zu verwässern. Und gerade das gilt auch für den christlichen Lebensstil. Und ich lese gleich den Glaubenspunkt vor, der bei unseren Glaubenspunkten genauso beschrieben ist. Und diese Dinge sind viele in der heutigen Zeit in Vergessenheit geraten, weil man vielleicht nichts mehr davon hört oder weil man es nicht mehr hören will, sprich nicht mehr wahrhaben will. Gut, ich werde euch jetzt den Glaubenspunkt vorlesen. Glaubenspunkt 22 ist das, der in unseren Glaubenspunkten steht. Da heißt es: Wir sind berufen, ein gottesfürchtiges Volk zu sein, das in Übereinstimmung mit den Grundsätzen des Wortes Gottes denkt, fühlt und handelt. Damit der Heilige Geist in uns einen christusähnlichen Charakter ausprägen kann, beschäftigen wir uns bewusst mit dem, was in uns Reinheit, Gesundheit und Freude fördert. Freizeitgestaltung und Unterhaltung sollen dem hohen Anspruch von Geschmack und Schönheit entsprechen, weil sie christlichen Glauben angemessen sind. Während wir durchaus kulturelle Unterschiede berücksichtigen, sind wir darauf bedacht, uns schlicht, anständig und geschmackvoll zu kleiden. Denn wahre Schönheit besteht nicht in Äußerlichkeiten, sondern in dem unvergänglichen Schmuck der Freundlichkeit und Herzensgüte. Das schließt auch ein, dass wir für unseren Leib, der ein Tempel des Heiligen Geistes ist, in vernünftiger Weise Sorge tragen. Neben ausreichender körperlicher Bewegung und Ruhe wollen wir uns so gesund wie möglich ernähren und uns der Speisen enthalten, die in der Heiligen Schrift als unrein bezeichnet werden. Wir enthalten uns auch alkoholischer Getränke, des Tabaks, jeglicher Drogen und lehnen den Missbrauch von Medikamenten ab, weil sie schädlich sind. Stattdessen befassen wir uns mit dem, was unsere Gedanken und unseren Körper unter den Einfluss Christi stellt. Er wünscht uns Freude, Gesundheit und Wohlergehen. Das ist unser Glaubenspunkt. Und ich möchte ein paar Dinge rausgreifen, die hier beschrieben sind. Zuerst möchte ich auf die Gesundheitsbotschaft eingehen. Wir haben einen Bibeltext dazu im 1. Korinther 6, Vers 19 und 20. 1. Korinther 6, 19 und 20, ein bekannter Vers. Da heißt es: Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Dieser Text sagt uns, unser Körper, der gehört nicht uns selbst, es ist ein Geschenk Gottes. Und wir haben Verantwortung, nach bestem Wissen und Gewissen damit umzugehen. Hier steht noch, wir sollen ein Tempel für den Heiligen Geist sein. Und unser Ziel, letztendlich ist es auch so, mit unserem Körper und alles, was wir tun, Gott die Ehre zu geben, Ehre zu bereiten. Und ich habe hier ein paar Aussagen vom Geist der Weisheit gefunden, die man, wenn man es richtig durchdenkt und versteht, einem bewusst machen, wie wichtig auch die Gesundheitsbotschaft ist. Das erste Zitat heißt: Der Körper muss in gesunder Verfassung gehalten werden, damit das Seelenleben gesund ist. Der Zustand des Körpers beeinflusst den Zustand der Seele. Wer körperliche und geistliche Kraft haben möchte, muss seinen Appetit nach richtigen Maßstäben prägen. Er muss darauf achten, seine Seele nicht zu belasten, indem er seine körperlichen oder geistlichen Kräfte überschätzt. Treues Festhalten an richtigen Grundsätzen für Essen, Trinken und Kleidung ist eine Verpflichtung, die Gott den Menschen auferlegt hat. Es ist das sehnlichste Verlangen des Herrn, dass wir den Gesetzen der Gesundheit und des Lebens gehorchen. Er macht jeden verantwortlich, für seinen Körper ordentlich zu sorgen, damit er gesund erhalten wird. Die Grundsätze der Lebensreform sind im Wort Gottes zu finden. Die Gesundheitsbotschaft muss eng verknüpft werden mit dem Dienst des Wortes. Der Herr hat den Plan, dass der wiederherstellende Einfluss der Lebensreform ein Teil der letzten großen Anstrengungen ist, die Botschaft des Evangeliums zu verkündigen. Wenn ich das jetzt zusammenfasse, heißt es, wenn wir die Prinzipien Gottes in unser Leben aufnehmen, von der Gesundheitsbotschaft, dann frage ich mich, mit welchem Organ tritt Gott bei uns in Verbindung? Genau, manche zeigen, es ist das Gehirn. Das heißt, wenn das Gehirn gut und richtig funktioniert, kann Gott uns besser ansprechen, wir können mehr erkennen und wir können mehr für Gott tun. Wir können ihm besser dienen. Das heißt, der erste Grund für die Gesundheitsbotschaft ist nicht, dass wir gesund bleiben. Wobei das schön ist. Ja? Ich liege nicht gerne zu Hause krank im Bett. Aber der erste Grund ist, dass wir Gott besser dienen können. Und man kann natürlich, wenn man krank ist, auch Gott dienen, in gewisser Weise. Aber besser kann man dienen, wenn man gesund ist. Und wie gesagt, das darf man nicht vergessen. Das richtige Anwenden von den sogenannten acht Ärzten, wie sie in der Bibel geschrieben sind. Ich glaube, ihr macht ja in der Gemeinde auch Gesundheitsarbeit. Die meisten wissen, um was es da geht. Da geht es um den Arzt und den großen Arzt Gottvertrauen, Luft, Sonnenlicht, Wasser, Ernährung, Ruhe, Bewegung und Mäßigkeit. Und die können mit der Hilfe des Herrn gelernt werden. Das gehört auch zur Heiligung, wenn ich das wünsche. Das ist meine eigene Entscheidung. Ellen White schreibt weiter: Uns als einem Volk ist das Werk auferlegt, die Grundsätze der Gesundheitsreform bekannt zu machen. Und jetzt kommt das, was die meisten denken. Viele meinen, dass die Diätfrage oder Ernährungsfrage nicht wichtig genug sei, um in den Dienst am Evangelium eingeschlossen zu werden. Aber sie irren sich, denn Gottes Wort sagt, ihr esst nun oder trinkt oder was ihr tut, so tut es alles zu Gottes Ehre. Die Mäßigkeitsfrage mit allem, was sie einschließt, nimmt einen wichtigen Platz im Heilswerk ein. Nicht nur bei unserer Heiligung, sondern auch, um das Evangelium auszubreiten. Es wird mal gesagt, die Gesundheitsbotschaft ist die rechte Hand der dritten Engelsbotschaft. Was macht denn die rechte Hand? Sie sagt guten Tag zu den Leuten. Sie lädt sie ein. Und wenn die sehen, das ist eine vernünftige Botschaft, man muss sie auch vernünftig darbringen natürlich auch, dann interessieren sie sich auch für geistliche Dinge. Und wenn ich denke, es steht im großen Kampf, da heißt es, es wird eine Zeit geben, und ich glaube, sie ist nicht mehr fern, da sind Leute geistlich überhaupt nicht mehr zu erreichen, sondern nur noch über die Gesundheitsbotschaft. Und hier wird beschrieben, Mäßigkeit, ja, die Mäßigkeitsfrage mit allem, was sie einschließt, nimmt einen wichtigen Platz im Heilswerk ein. Mäßigkeit ist ein großes Gebiet. Das ist nicht nur, was ich esse, wie viel ich esse, wann ich esse. Sie erstreckt sich auch auf meine Schlafgewohnheiten, auf die Bewegung, auf die Kleidung, wie ich arbeite. Ein Riesengebiet. Und ich möchte ein paar Dinge erklären, was zur Mäßigkeit nach meinen Erkenntnissen gehört. Die biblische Mäßigkeit im Allgemeinen sagt nicht von dem Schlechten mäßig essen. Das sagt sie nicht. Sie sagt, das Schlechte lassen, ganz weglassen und das Gute mäßig genießen. Was ist jetzt das Schlechte? Also nach meiner Erkenntnis muss ich dazu sagen, ich studiere selber, was ich sage. Ihr solltet es auch prüfen, was ich heute sage. Ja? Also nach meiner Erkenntnis vom Studium der Bibel, von der Wissenschaft, die mit der Bibel in Übereinstimmung ist und vom Geist der Weissagung, ist das heutige Schlechte ganz klar Tabak. Tabak ist ein Nervengift, Nikotin schädigt unser Gehirn. Gott kann uns nicht mehr so gebrauchen. Alkohol. Und da gibt es ja auch immer diese Mäßigkeitssache mit dem Alkohol, sagt man, ein bisschen Alkohol ist ja nicht verkehrt. Sagt man immer, das soll sogar das Herz fördern und so weiter. Aber das sagt die Bibel nicht. Alkohol schädigt immer die Leber und schädigt unsere Gehirnzellen. Rauschgift brauchen wir wahrscheinlich nicht drüber reden. Also das ist bekannt, da kann jeder noch mitgehen. Noch keiner hebt die Steine. Und wir schauen mal, ob es so bleibt. Der zweite Punkt, was nach meiner Erkenntnis schlecht ist, Kaffee, ist Koffein drin. Kaffee ist ein Nervengift, geht auf unsere Nerven und pusht den Körper unnatürlich hoch. Genau dasselbe gilt natürlich für Cola. Schwarzer Tee ist Tein drin, ein Nervengift, pusht den Körper unnatürlich hoch. Kakao ist Theobromin drin, ein Nervengift. Schokolade übrigens auch. Ja, tut mir leid, es sagen zu müssen. Pusht den Körper hoch, schädigt das Gehirn. Immer noch keine Steine. Gut. Wie schaut es mit Fleisch aus? Die Bibel sagt ja, wir sollen unterscheiden, was rein und unrein ist. Wir wissen, 3. Mose 11 heißt es, unreines Tier, Schwein, sollen wir auf keinen Fall in unseren Körper lassen. Was steht noch drin, was wir heute so gebräuchlich haben? Hase, essen manche Leute. Kamel wird auch immer populärer, steht auch drin. Dann stehen drin alle Insekten, bis auf eine Art, die Arbe, wo aber keiner mehr weiß, was das genau ist. Das ist eine Heuschreckenart. Dann Fische sind unrein, wenn sie nicht zusammen Flossen und Schuppen haben. Also ein reiner Fisch wäre eine Forelle zum Beispiel, wo Schuppen und Flossen hat. Aber man muss sich auch bewusst machen, die Bibel sagt in diesem Zusammenhang auch, Blut sollen wir nicht essen und Fett. Das ist ein ganz klares Gebot der Bibel. Und das, was wir im Supermarkt bekommen, wenn jemand Fleisch essen möchte, da ist mit Sicherheit Blut noch drin und mit Sicherheit auch Fett. Gut, das kann man dann wegschneiden. Also so wie geschlachtet wird, ist es nicht im Sinne der Bibel. Und deswegen, ich glaube, nach meinen Erkenntnissen gibt es heute kein reines Fleisch mehr. Denn wie die Tiere gehalten werden, die allermeisten, Massentierhaltung und so, da sind Hormone drin, da wird mit Tiermehl gefüttert, das ist Mastbeschleuniger und. Und das, was wir da zu uns nehmen, ist nicht sehr erträglich für unseren Körper. Bei Wurst gilt natürlich dasselbe, denn Wurst sind ja nur die Abfälle, die man zusammentut, ein bisschen würzt, in einen Darm reintut und dann aufs Brot legt. Gut, Fleisch und Wurst. Wie schaut es aus mit Milch und Milchprodukten? Auch hier gilt natürlich, in den Massentierhaltungen Milch ist ein großes Problem. Denn das, was fürs Fleisch gilt, gilt von den Hormonen und alles, was so gefüttert wird, Medikamente und so, gilt auch für die Milch und noch in stärkerer Weise für die Milchprodukte, Joghurt, Käse und wie es heißt. Und vom Logischen her, ich versuche wieder logisch zu denken, die Milch ist für wen bestimmt? Die Kuhmilch? Fürs Kalb. Und wenn ich die Milch von der Kuh und die Milch vom Menschen vergleiche, dann ist die Kuhmilch dreimal so hoch konzentriert wie die vom Menschen. Und wenn ich jetzt als Erwachsener oder auch als Kind Kuhmilch zu mir nehme, dann ist es nicht so, wie viele sagen, da ist viel Kalzium drin und mein Körper wird versorgt, sondern der Körper muss noch Kalzium nehmen, damit er diese hohe Konzentration ausgleichen kann. Und wer mir das nicht glaubt, der schaut mal, die Länder, die viel Milch trinken, die haben die größten Knochenprobleme. Und die anderen, die keine Milch vertragen, die haben keine Knochenprobleme. Dürfte eigentlich nicht sein. Gut. Dann Milchprodukte, Schokolade gehört auch dazu, da ist noch Zucker dabei und Theobromin. Eier gilt auch dasselbe, tierische Produkte. Unsere Prophetin sagt uns, es kommt eine Zeit, wo wir Milch, Milchprodukte und Eier weglassen sollen. Und ich glaube, wenn die nicht heute ist, dann weiß ich nicht, wann dann. Und man kann auch guten Ersatz finden. Man muss jetzt nicht sagen, Mann, was soll ich dann essen? Man kann guten Ersatz finden. Dann, ich will nicht alles jetzt ausbreiten, ich gehe noch kurz auf den Haushaltszucker ein. Der Haushaltszucker ist auch ein Problem. Die B-Vitamine, die unser Gehirn braucht zum Denken, die werden mit dem Haushaltszucker einfach verbunden und ausgeschieden. Außerdem wird das Blut verklebt, die Zirkulation wird träge und deswegen würde ich euch abraten, auch diese Dinge zu nehmen. Wer da hier genaueres hören möchte, dem seien hier die Gesundheitsveranstaltungen, die immer wieder hier sind, anzuraten. Und man muss sich bewusst machen, wir leben auf einer Welt, die vom Satan regiert wird. Satan ist der Feind Gottes, er hat im Himmel rebelliert und hat diese Rebellion hier auf der Erde fortgesetzt. Und er verleitet die Menschen dazu, hier auf Erden der Gesundheitsbotschaft sich zu widersetzen. Und er weiß genau, er kennt den Menschen viel besser wie wir, er weiß genau, dass die Folge davon Krankheit und Tod ist. Also Satan greift den Körper an, um uns geistig und geistlich zu zerstören. Und wer meint, die Mäßigkeitsfrage ist nicht in der Bibel zu finden, dem möchte ich gleich drei Bibeltexte geben. 1. Korinther 9, 25. Und da sieht man auch die Wichtigkeit der Mäßigkeit übrigens. Da vergleicht der Paulus den Wettkampf mit einem sportlichen Wettkampf. 1. Korinther 9, 25. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam oder mäßig in allem. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Zweiter Text, 2. Petrus 1. Einer der wichtigsten Texte, wie ich finde. 2. Petrus 1, ab Vers 5. Und hier wird, das unterstützt übrigens auch der Geist der Weissagung, hier wird die christliche Leiter beschrieben, die wir Stufe für Stufe erklimmen sollen. Ab Vers 5. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht die Bruderliebe und in der Bruderliebe aber die Liebe, weil Liebe zu allen Menschen da. Das heißt, die Leiter beginnt mit der ersten Stufe, der Glaube. Erstmal muss ich glauben. Danach Tugend sind die guten Werke, die ich in Gott tue, die mir Gott vor die Füße legt. Dann kommt die Erkenntnis. Erkenntnis in der Bibel ein Begriff für eine tiefere Beziehung mit Jesu, noch tiefer. Und dann kommt aus der Erkenntnis die Selbstbeherrschung, die Mäßigkeit. Und aus der Mäßigkeit, also die Selbstbeherrschung, vierte Stufe, fünfte Stufe, standhaftes Ausharren oder Geduld. Offenbarung 14,12, hier ist Geduld der Heiligen. Das heißt, zuerst kommt die Mäßigkeit von der Leiter her, dann die Geduld oder das standhafte Ausharren der Heiligen. Und ich glaube, ich sage euch nichts Neues, dass die Mäßigkeit auch ihren Platz hat im Galater 5 in der Frucht des Heiligen Geistes. Wenn ich also dem Heiligen Geist erlaube, in mir zu arbeiten, dann wird eine Frucht davon sein, Galater 5, 22. Die Frucht des Geistes, die meisten können jetzt auswendig, ist aber Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Also der Geist Gottes wird mich dazu führen, mich selbst zu beherrschen. Noch ein paar kleine Aussagen vom Geist der Weissagung über die Gesundheit. Sind teilweise sehr harte Aussagen. Wir bekommen die Fülle des Geistes nicht, weil wir die Gesundheitsgrundsätze nicht einhalten. Absichtliche Unwissenheit gegenüber den Naturgesetzen ist Sünde. Kann man sich auch fragen, warum? Sind genauso Gottes Gesetze wie die 10 Gebote. Befriedigung der unnatürlichen Esslust macht Vollkommenheit unmöglich. Was bedeutet Vollkommenheit? Viele denken immer ohne Sünde. Da geht es nach der Erkenntnis. Die Erkenntnis, die ich habe, wenn ich sie auslebe, dann bin ich in diesem Zeitpunkt vollkommen. Wenn ich mehr weiß und lebe es nicht mehr aus, dann bin ich nicht vollkommen. Das heißt, jemand, der wenig weiß und lebt es aus, ist vollkommener oder vollkommen, und der, der viel weiß und lebt es nicht aus, ist nicht vollkommen. Und die unnatürliche Esslust, wenn ich der nachgebe, macht das unmöglich. Essen, Trinken und Kleidung hat Auswirkungen auf unser geistliches Wachstum, hat also einen Platz in der Heiligung. Wie wir essen und trinken, zeigt, ob wir von der Welt sind. Und jetzt ein sehr ernster Absatz. Wenn die Plagen Gottes über die Menschen kommen, wird euch klar werden, wie sinnvoll die Gesundheitsprinzipien sind und wie gut es ist, wenn man in allen Dingen maßvoll und ausgewogen lebt und auf Genussgifte verzichtet. Wenn die Plagen Gottes kommen, was ist da? Die Bibel studieren, es ist alles entschieden. Man kann sich nicht mehr ändern, jeder wird das, was er vorher gemacht hat, weitermachen. Aber da wird den Leuten klar sein, das heißt, wenn es zu spät ist, wie wichtig die Gesundheitsprinzipien sind. Weiter wird geschrieben, viele werden die Gemeinde verlassen, weil sie in der Frage des Fleischessens nur halb bekehrt sind. Fleisch, Bohnenkaffee, Überessen machen uns unfähig, die Wahrheiten Gottes zu verstehen. Und jetzt zum Abschluss was sehr Positives. Das Einhalten der Gesundheitsgrundsätze bewirkt die höchste Entfaltung von Körper, Seele und Geist. Sie fördern das irdische Glück und bereiten uns auf das künftige Leben vor. Sie bereiten uns für das künftige Leben vor. So viel, ein paar Anstöße, Gedankenanstöße über die Gesundheitsgesetze. Aber die Mäßigkeit geht noch weiter. Ich möchte auf ein paar andere Punkte noch eingehen. Und der erste Punkt wird beschrieben im 1. Johannes 2, Vers 15. 1. Johannes 2, Vers 15. Und hier heißt es, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Wir sollen die Welt nicht lieb haben. Was bietet uns die Welt so an? Ich spreche jetzt um den Punkt Vergnügen. Wie gesagt, es sind wieder meine Erkenntnisse. Was wird da im Bereich Vergnügen so angeboten in der Welt? Ich gehe mal auf ein paar Dinge ein. Glücksspiel oder Kartenspiel. Also ich beziehe mich jetzt vor allem das um Geld Kartenspiel. Jemand hat mir mal gesagt, die Karten sind des Teufels Gebetsbuch. Ich weiß nicht, ob man das so stehen lassen kann. Aber ich glaube, Es ist kein Problem, mal Uno zu spielen oder so, aber wenn ich mich dem Glücksspiel hingebe, ich war selber früher, wie man so sagt, in der Welt und habe immer sehr viel um Geld gespielt und so. Ich weiß, es ist da eine Suchtgefahr, dass man nicht mehr wegkommt, wenn man jetzt was gespielt hat und dann habe ich verloren, dann wollte ich immer weiter spielen, um mir das wieder zurückzuholen und dann habe ich noch viel mehr verloren als vorher. Und gerade ein Christ soll sich überlegen, das ist das Geld, das Gott mir gegeben hat. Und das verpulvere ich letztendlich sinnlos. Und wir haben es auch heute früh in der Lektion gehabt, Gott gibt einem, was man braucht. Man muss da kein Glücksspiel machen, um irgendwie was zu verdienen. Also ich würde davon abraten. Wie schaut es mit Tanzen aus? Wenn ich die Bibel studiere, gibt es beim Tanzen, der David hat mal getanzt vor der Bundeslade, wie sie nach Jerusalem gekommen ist, aus Freude und ein Reigen, glaube ich, wird in den Psalmen noch beschrieben. Mehr wird nicht beschrieben, wo Frauen miteinander und Männer extra miteinander getanzt haben. Ein Tanzen von Mann und Frau gibt es nicht in der Bibel. Da bin ich sicher, das hat der Teufel erfunden, um das andere Geschlecht oder den Partner gegenseitig anzuregen. Der sexuelle Aspekt ist da sehr im Vordergrund. Und dann Musik kommen wir auch noch dazu. Der Musikaspekt ist ja auch, nach welcher Musik würde ich tanzen. Also dieses Tanzen von Mann und Frau ist meines Ansicht, das was ich studiert habe, nicht biblisch. Das andere Vergnügen, das angeboten wird, Sport. Wenn man den Sport richtig überlegt, Gott hat das Prinzip, dass man gemeinsam den Weg geht und dann gemeinsam den Weg zu Ende führt. Ein Gegeneinander gibt es da eigentlich nicht. Wer damit umgehen kann, habe ich kein Problem damit, aber ich war früher, ich glaube es waren 15, 20 Jahre in einem Tischtennisverein, war dann auch noch, wie ich zum Glauben gekommen bin, so 2, 3 Jahre drin und mir hat es nicht gefallen, wenn mich einer besiegt hat. Da ist richtig ein komisches Gefühl gekommen. Wenn ich jemanden besiegt habe, hat es mir Freude gemacht, ja, wenn ich ihn rumgescheucht habe und so. Also, aber grundsätzlich glaube ich, gegen Tischtennis ist nichts zu sagen, aber man muss auch damit umgehen können. Wenn ich mich aufpushe, andere dadurch aggressiv mache und so, wird schon ein Problem. Und harte Sportarten, wo ein aggressiver Geist notwendig ist, wie Boxen oder sowas, das hat in einem christlichen Leben meines Erachtens nichts zu tun. Da muss ich, wie gesagt, ich gebe euch nur ein paar Gedankenanstöße, müsst ihr selber für euch herausfinden. Wie sieht es mit Büchern aus? Bücher, okay, ich lese auch viele Bücher zu Hause, Sachbücher, Geschichtsbücher und so weiter, alles, was mich in der Bibel, in meiner Erkenntnis weiterhilft. Aber auch der Geist der Weissagung sagt Romane, die füttern unsere Gedanken, unsere Fantasiewelt und manche kommen da nicht mehr wieder raus, das gibt es auch. Ja, oder Krimis, was soll ich beim Krimi lernen? Comics, da gibt es auch, gibt es vielleicht gute Comics, aber die meisten kann man vergessen, die bringen unsere Gedanken auf eine schlechtere Bahn. Unsere Gedanken sollen ja gereinigt werden und die Bibel ist vor allen Dingen da, um unsere Gedanken zu reinigen. Die anderen Dinge führen uns mehr von der Bibel weg. Aber Bücher ist in der heutigen Zeit nicht das Schlimmste. Das Schlimmste, kaum einer liest noch ein Buch, was ich so in meinem Bekanntenkreis sehe. Theater, Kino, Filme, Fernseh, Computerspiele. Die meisten sehen nicht, dass das ein Problem ist. Wisst ihr, dass es einen Fernsehvers in der Bibel gibt? Jesaja 33. Jesaja 33, Verse 15 und 16. Jesaja 33, ab Vers 15. Wer in Gerechtigkeit wandelt und aufrichtig redet, wer es verschmäht, durch Bedrückung Gewinn zu machen, wer sich mit seinen Händen wehrt, ein Bestechungsgeschenk anzunehmen, wer seine Ohren verstopft, um nicht von Blut vergießen zu hören, wer seine Augen verschließt, um Böses nicht mit anzusehen, der wird auf Höhen wohnen, felsenfestes in seine Burg. Sein Brot wird ihm gegeben, sein Wasser versiegt nie. Was steht hier? Wer seine Augen verschließt, um Böses nicht mit anzusehen. Ich war früher ein Video-, Film-, Kino-Fan ohnegleichen und habe selbst, wie ich in der Gemeinde war, habe ich eine Zeit lang mal aufgehört, dann habe ich mich wieder verleiten lassen und es geht Stück für Stück für Stück. Und ich war so weit, dass ich, also in der Stadtbücherei hat es immer umsonst DVDs gegeben, ich war so weit, dass mir die Gemeindearbeit nicht mehr gefallen hat. Und ich danke Gott, dass er mich wieder davon weggebracht hat. Und ich kann nur sagen, die Bibel lehrt, durch Anschauen wird man verwandelt. Und 95% der Programme, die es heute gibt, also bei mir zu Hause, Kabelfernsehen, sind es glaube ich 30 Programme. 95% führen uns von Gott weg, vielleicht sogar noch mehr. Es ist nichts dagegen zu sagen, mal Dokumentation anzusehen oder mal Nachrichten, Tierfilm, was es so gibt. Aber das meiste ist, ich kann es nicht anders sagen, ist Schrott. Ein Prediger, ich habe mal eine Predigt gehört, der wurde wurde eingeladen, haben sie ein Hotelzimmer für ihn reserviert und da war ein Fernseher. Und was hat er gemacht? Hat den Fernseher umgedreht zur Wand und hat gesagt, Teufel, du kannst gegen die Wand reden. Also genau, ich glaube, wenn der Teufel weiß, er kennt uns besser wie wir uns selbst, das Anschauen verwandelt. Wenn wir immer das Böse schauen, sei es durch Romane, sei es durch Fernsehen, durch Kino, Computerspiele, da ist man ja noch aktiv dabei, dann werden wir, ohne dass wir es merken, werden wir ins Böse verwandelt und werden letztendlich dann auch verkehrt entscheiden. Deswegen überdenkt euren Fernsehkonsum, wenn ihr einen habt, und überlegt, was ihr euch anschaut. Oder bei mir ganz am Anfang war eine radikale Methode nur möglich, rausschmeißen den Fernseher. Und dann hat es eine Zeit lang gedauert, bis ich damit umgehen konnte. Ich habe einen Computer, kann man jetzt auch Fernseher schauen. Ja. Aber Gott hat mich dahin geführt, das sehr sparsam zu gebrauchen. Gut, ein Text im 1. Petrus 2, Vers 11. Das muss man sich auch immer wieder bewusst machen, was da steht. 1. Petrus 2, Vers 11. Petrus rät uns hier und gibt uns die Verheißung, Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, und er sagt hier vom Zusammenhang, unser Bürgerrecht ist im Himmel, nicht hier auf der Erde, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Die Bibel nennt diese Neigung, immer dem Schlechten nachzugeben. Das ist eine Neigung, die ist fleischlich, die bekommen wir vererbt. Aber Gott sagt im 2. Petrus, wenn wir mit ihm zusammenarbeiten, bekommen wir immer mehr die göttliche Natur. Immer mehr diese Natur, die nicht gegen die guten Dinge streitet. Und ich möchte auf drei Dinge möchte ich noch kurz eingehen. Die Musik. Ich bin kein Musikfachmann. Aber ein paar grobe Dinge weiß ich schon. Zum Beispiel, dass bestimmte Takte, wie wir sie in Rock, in Pop, in Beat, in Techno, vom Metal und was es sonst noch alles gibt, die sprechen in erster Linie nicht unsere Ohren an, sondern unsere Drüsen. Und die Drüsen, also die Schilddrüse, die schüttet Hormone aus. Und diese Hormone machen uns empfänglicher für Alkohol, für Sex, und für Drogen. Und bei Rockkonzerten und so. Ich war früher selbst auf Rockkonzerten, nicht nur auf einem. Und habe wahrscheinlich da schon irgendwie, auch das Gehör natürlich, wird sehr in Mitleidenschaft gezogen. Und wie ich dann erkannt habe, was die Gruppen manchmal singen und wie sie sich geben und wie sie auf ihren, früher hat man noch Plattencover, manche kennen das gar nicht mehr, was sie da für Hinweise drauf haben, dass diese Ausrichtung der Gruppen oft ins Okkulte gehen. Es gibt tausende von Hinweisen und dass sie rückwärts Maß gehen und alles, was eben dämonisch ist. Viele Interviews kann man sich da ansehen. Da muss man sagen, diese Liedertexte verherrlichen Satan und seine Grundsätze und nicht das Evangelium. Und ich habe mich damals entschieden, ich hatte, naja, sagen wir so ungefähr 200 Langspielplatten, 200 CDs, 20 Musikvideos, 50 Singles. Ich habe gesagt, ich verkaufe die nicht, ich will nicht, dass das jemand in die Hände bekommt, ich habe es zerstört. Und es war harte Arbeit, glaubt mir. Die CDs waren noch leichter, aber die Langspielplatten waren harte Arbeit. Und sowas gehört wie in Ephesus damals, da haben sie alles auf einen Haufen gelegt, was dämonisch war, was nicht im Sinne Gottes war, und haben es verbrannt. Und wenn ich so die Zeit anschaue, wo diese Rockmusik richtig aufkam, das war so 60er Jahre, so Beatles und so weiter, seit dieser Zeit, gerade wenn man das hört, das macht die Leute sehr hart. Sie sind nicht mehr bereit, das Evangelium aufzunehmen. Sie können das Evangelium auch nicht mehr richtig verstehen. Das ist auch der Teufel, wird uns berichtet, ich denke, es steht auch im großen Kampf, dass er der Lehrmeister der Musik im Himmel war. Und wenn er uns ins Verderben bringen möchte, ihr werdet doch nicht glauben, dass er da keine Musik dann nimmt. Er nimmt mit Sicherheit die Musik, weil die kennt er am besten. Und er hat es so geführt, es gibt bestimmte Kriterien, nach denen man Musik beurteilen kann. Einer hat mir mal gesagt, naja, Mozart darfst du auch nicht hören, weil Mozart war ein Freimaurer. Ich kann das vielleicht mit der Zauberflöte, okay, das ist auch okkult, ja, das nicht. Aber die kleine Nachtmusik kann ich jetzt mit meinen schwachen Musikkenntnissen jetzt nichts dran erkennen. Ja, man muss die Musik auch bestimmten Prinzipien unterziehen, und wenn das in Ordnung ist, warum soll ich sie nicht gebrauchen? Weil wenn man es danach geht, wenn man zum Bäcker geht oder zum Einkaufen und die Kassiererin ist eine Freimaurerin, ja, dürfte jetzt auch nichts haben. Ja. Das ist ja Wahnsinn, wenn du bis dahin durchdenkst. Gut, noch auch ein Punkt, der viel diskutiert wird. Ich danke, dass ihr immer noch keine Steine aufgehoben habt. Im 1. Timotheus 2, auf den Punkt möchte ich auch noch eingehen, und zwar in Vers 9. Und der Geist der Weissagung sagt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den auch Bibelschüler lernen müssen, wenn einer neu unterrichtet wird im Glauben. 1. Timotheus 2,9 heißt, ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufrichtiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Hier wird die Kleidung angesprochen, natürlich gilt es auch für Männer. Aber ich glaube, Frauen sind da ein wenig empfänglicher dafür. Hier wird mal beschrieben Schmuck. Der Schmuck sollten die guten Werke sein. Perlen, Gold und so weiter. Man kann sich fragen, dieser Körper, den ich hier habe, der ist dem Tod geweiht. Wir bekommen irgendwann einen neuen Körper, dieser Körper ist dem Tod geweiht und den muss ich nicht auch nur schmücken. Besser sind die guten Werke. Und dann heißt es hier bei mir, in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken. Also in der Lutherbibel, glaube ich, steht aufreizend. Ich glaube, dass viele Frauen in unserer Gemeinde das nicht verstehen. Denn wenn eine Frau sich aufreizend kleidet, das heißt Dekolleté, kurzer Minirock oder so, oder ganz kurzer Rock. Man muss sich bewusst machen, dass die Männer, so hat Gott sie übrigens geschaffen, mit den Augen begehren. Die Frauen, die sind mehr gefühlsmäßig, aber die Männer begehren mit den Augen. Ihr könnt es auch auf den Plakatwänden außen sehen. Zu einem Motorrad stellen sie immer eine Frau dazu, damit das Motorrad eben mehr gekauft wird. Aber wenn ihr jetzt das wisst, die Männer begehren Frauen mit den Augen. Jetzt, ich stelle mir das dann vor. Man sitzt in der Sabbatschule und ein Mann sitzt da, gegenüber sitzt eine Frau mit einem Minirock. Ich glaube, der Mann wird große Schwierigkeiten haben, der Sabbatschule zu folgen. Deswegen haben da die Frauen eine große Verantwortung. Viele Frauen sagen, naja, wenn die Männer gute Christen sind und gute Gedanken, dann kann ja das nicht so das Problem sein. Die dürfen sowas nicht denken. Aber es kommt bei vielen Männern automatisch. Deswegen, ihr Frauen, denkt an eure Verantwortung da. Auch ein anderer Aspekt ist noch, die Modemacher, die der Welt sagen, was gerade angezogen wird, das sind viele homosexuell. Und es sind Frauenhasser und haben was gegen Frauen. Und sie versuchen, Frauen zu Sexualobjekten zu machen. Deswegen ist ich sage es nochmal, die große Verantwortung für Frauen, auch in diesem Bereich. Es wird im 5. Mose 22 noch was beschrieben. Es heißt, ein Mann soll keine Frauenkleider und eine Frau keine Männerkleider anziehen. Da steht sogar noch dort, sonst ist es dem Herrn ein Gräuel. Für mich heißt es, jederzeit muss ein Mann als Mann erkennbar sein, von oben, unten, rechts, links, von überall. Und jederzeit eine Frau als Frau erkennbar sein. Jederzeit. Weil das nicht beachtet wird, sagt wieder der Geist der Weissagung, sind viele sexuelle Delikte geschehen. Und wie gesagt, man braucht bloß rausschauen, wie das alles gehandhabt wird. Die Bibel sagt, die Kleidung, sie sollte gesund sein, sie sollte nicht einengen, sie sollte praktisch sein und ohne unnötigen Schmuck. Der letzte Punkt, auf den ich noch eingehen möchte, aber ich glaube, das wird vielleicht sogar ein extra Thema bei euch, deswegen werde ich nicht viel dazu sagen. Der steht in 1. Mose 2, 24, da geht es um Ehe und Familie. Wie gesagt, ihr könnt jetzt vielleicht sagen, ich bin alleine, was hat der uns dazu zu sagen? Aber die Gabe des Alleinseins gibt es eigentlich übrigens auch in der Bibel, aber die meisten haben diese Gabe nicht. Ich darf sie haben, das bin ich sehr dankbar dafür. In 1. Mose 2, Vers 24, da wird beschrieben, wie Ehe und Familie aussehen sollen. Da heißt es, 1. Mose 2, 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Was heißt es? Verlassen, also selbstständig sein, auf eigenen Füßen stehen. So weit soll man kommen, dass der Mann eine Familie ernähren kann. Dann heißt anhängen, kennenlernen, kann man gemeinsam beten, hat man gemeinsame Ziele, möchte man sich gegenseitig im Glauben unterstützen, vielleicht auch eine Ehevorbereitung wichtig, wo man fastet, weil die Ehe ist ja eine Entscheidung fürs Leben und da sollten schon die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Und dann heißt es, wenn diese Ehe vollzogen ist, dann heißt es hier, sie werden ein Fleisch sein, dann kommt die Sexualität. Wenn ich also der Schlussfolgere, heißt es, sexuelle Aktivität vor der Ehe wird von Gott missbilligt. Und es heißt auch noch, weil hier steht, sie werden ein Fleisch sein, es gibt keine Scheidung. Außer, sagt man Jesus, wegen Unzucht. Was haben wir noch für Grundsätze? 2. Korinther 6, 14. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Gläubige und Ungläubige sollten nicht heiraten. Denn Gott weiß schon, warum er das gesagt hat. Der Ungläubige zieht meistens, nicht immer, aber meistens vom Glauben weg. Wer bei der Ehe jetzt noch nicht im Glauben war, der soll bleiben, wenn der andere Partner nichts dagegen hat. Weil die Bibel sagt, dadurch wird der andere Partner geheiligt und auch die Kinder. Was haben wir noch für ein Prinzip, Ehefamilie? Wer es nachlesen möchte, Epheser 5, ab Vers 21 steht es. Die Ehe hat eine von Gott festgesetzte Ordnung. Der Mann das Haupt, die Frau eine Gehilfin, aber der Mann soll die Frau genauso lieben wie sich selbst. Also keine Unterdrückung. Aber leider im Mittelalter und so wurde die Frau massivst unterdrückt. Da könnt ihr euch Aussagen bringen, wie die Frau gesehen wurde von der Gesellschaft. Das ist Katastrophe. Und die Frau hat sich dann so vor 50, 60 Jahren so richtig gewehrt. Und heute leben wir im Zeitalter der Emanzipation. Und letztendlich werden die Rollen, wie es Gott eigentlich vorgesehen hat, nicht mehr so angenommen, auch in der Gemeinde oftmals nicht. Und was bringt es dann, was führt es? Unglückliche Frauen, unglückliche Männer, überforderte Frauen auch teilweise, unglückliche Kinder, unglückliche Familien. Und noch ein Grundsatz, alle anderen Lebensgemeinschaften, die heute so gebräuchlich sind, werden von Gott verurteilt und sind ihm teilweise ein Gräuel. Warum? Sie entstellen das Bild Gottes im Menschen und haben eine schädliche Auswirkung auf den Menschen selbst und auf die Gesellschaft. Und da gehört laut 3. Mose 18 dazu Homosexualität, Sodomie, also Verkehr mit Tieren, und die ganze Bibel spricht Prostitution, Selbstbefriedigung, wilde Ehe, also Ehe ohne Trauschein. Ich möchte nochmal alles zusammenfassen. Diese Dinge, die ich euch jetzt dargebracht habe, das sind keine Verbote, das sind Gebote. Aber heute werden die meisten Dinge, übrigens auch in der Gemeinde, ganz anders gesehen und gelebt. Und diejenigen, die das verkündigen, die denkt man, die sind von einem anderen Stern. Ich glaube aber, so wie Gott sagt, das wird uns zu einem wunderbaren Leben führen, wenn wir das einhalten, so Schritt für Schritt mit seiner Hilfe. Es geht nicht alles von heute auf morgen. Und wie kann man zu einem so Lebensstil kommen? Wir lesen es vielleicht nochmal in Johannes 15,5. Wir haben den Text schon erwähnt. Johannes 15,5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Jesus ist der Anfänger, Unvollender des Glaubens. Ohne ihn können wir nichts tun. Und was sind seine, wie kann man Jesus kennenlernen, wie kann man Jesus ins Leben einlassen? Bibelstudium, da spricht er zu uns. Geisterweissagung spricht er auch zu uns, um zu erkennen überhaupt, was Gottes Wille ist. Und sich auch was sagen lassen. Ein Christ lässt sich auch was sagen. Er prüft es und wenn es in Ordnung ist, kämpft er darum, das umzusetzen. Dann ganz wichtig natürlich das Gebet um den Heiligen Geist, dass er uns bei der Umsetzung hilft. Nicht nachlassen, auch wenn man fällt. Oftmals ist es ja so, ich sündige und dann, ach, ist alles umsonst, ich werde es sowieso nicht schaffen. Genau das will der Teufel, genau das will der Teufel. Gott sagt, komm sofort wieder zu mir, bekenn die Sünde. Und dann vergisst er es, wir es uns auch vergessen. Und das nächste Mal, wenn die Situation eintritt, dann bittet er uns, dass wir vielleicht vorher zu ihm beten. Gehorsam. Apostelgeschichte 5,32. Der Heilige Geist ist denen gegeben, die ihm gehorsam sind. Eigene fleißige Anstrengungen. Man muss sich immer bewusst machen, Gott tut nichts ohne unseren Willen. Es ist eine göttlich-menschliche Zusammenarbeit. Und da gehört natürlich auch, wir haben ja die 5 G's, ja. Ich habe jetzt Gebet, Gottes Wort und Gehorsam beschrieben. Glauben bekennen hat auch seinen Platz, dass ich lerne, mit anderen Menschen umzugehen. Und die Gemeinde ist auch wichtig, damit ich mich gegenseitig ermahne. Heute möchte man keinen anderen mehr ermahnen. Denn der Timotheus sagt, wir haben die Aufgabe, gegenseitig zu ermahnen, aber in Liebe. Nicht, dass ich jetzt zum Bruder oder Schwester gehe, weißt du schon, wenn du das machst, bist du verloren. Das ist keine Liebe. Ja? Ich kann es in Liebe auch sagen. Gegenseitiges Verurteilen sollen wir sowieso lassen, weil Gott sagt, jeder wird nach seiner Erkenntnis beurteilt. Gott, Apostelgeschichte 17, Gott sieht über die Zeit der Unwissenheit hinweg. Erst wenn man es versteht, dann wird man nach dem, was man weiß, gerichtet. Gott sagt ja, wem viel gegeben ist, von dem wird viel verlangt. Einige sagen mir jetzt, wow, was du uns heute gesagt hast, jetzt bringst du wieder Stress in unser Leben, weil ich jetzt mehr weiß wie vorher. Aber die absichtliche Unwissenheit toleriert Gott nicht. Und ich sage immer, wie segensreich ist es doch, wenn man es weiß und es umsetzt ins Leben. Von vielen schlechten Dingen, von vielen Gefahren werden wir dadurch abgehalten. Und ich kann mir immer bewusst machen, was auch ein guter Gedanke ist, wie würde Jesus in dieser oder jener Situation handeln? Letztendlich wird Jesus uns dazu führen, da bin ich ganz sicher, weil wir haben so einen großen Gott, der das kann mit uns schwachen Menschen, dass wir alles, so wie es in 1. Korinther 10, 31 steht, alles zur Ehre Gottes tun. 1. Korinther 10, 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und hier wird komischerweise Essen und Trinken besonders erwähnt. Essen und Trinken, egal was ihr sonst tut. Und die Folge eines solchen Lebensstils, solchen guten Lebensstils, ist das wahre Glück, der wahre Friede und die wahre Freude. Und der Abschlusstext steht im 3. Johannes, den liest man sehr selten, den 3. Johannesbrief. 3. Johannes, da gibt es nur ein Kapitel, der Vers 2. Da heißt es, mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlgeht. Meine Lieben, ich wünsche euch in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es eurer Seele wohlgeht. Gott segne euch. Amen.